Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Käthe Wiens begrüßt Sie wieder herzlich an Ihrem Empfänger und wünscht angenehme Unterhaltung in den nächsten Minuten mit dem Buch »Der Schleier zerriss«, geschrieben von Gulshan Ester. Ich fasse kurz zusammen, worum es letzte Woche ging. Gulshan erlebt, wie ihre Schwester Anis wieder gesund wird, diese sich bekehrt, getauft wird und nun ein Leben mit Jesus führt. Doch Anis Mann wird zunehmend ungehaltener darüber, dass Gulshan sich zu Jesus bekennt und schickt sie schließlich aus dem Haus. Anis gibt Gulshan eine Adresse einer guten Bekannten der Familie mit, die ihr weiterhelfen soll, nicht wissend, dass dieser Aufenthalt zu einer Falle für Gulshan wird. Die Bekannte stellt sich zunächst freundlich, doch als Gulshan von ihrem Glauben spricht und auch der Mann der Bekannten davon hört, macht sich Feindseligkeit bemerkbar. Statt dass Gulshan Arbeit findet, wird sie ohne informiert zu werden in ein nahegelegenes Gefängnis gebracht. Als sie endlich klar wird, dass man ihr eine Falle gestellt hat, ist die Bibel ihr einziger Trost in dieser Situation. Sie hält Distanz zu den anderen Mitgefangenen, weil sie ja keine Straftaten begangen hat. Doch dann fangen diese Frauen an zu fragen, was sie da lese, und Gulshan erkennt die Gelegenheit, die Gott ihr gibt, ihren Mitgefangenen aus der Bibel vorlesen und von Jesus erzählen zu können. Und so beginnt sie mit einigen Frauen an jedem Morgen eine Bibelstunde zu halten. Hier lese ich aus dem Buch weiter. Bereits nach kurzer Zeit bemerkte ich die Verwandlung, die mit meinen Zellengenossinnen vorging und sogar durch den Schleier des Schmutzes hindurch zu sehen war. Nicht nur, dass sie jetzt ihr Hühnchen und ihren Pilau mit mir teilten oder dass ich nun ebenfalls ein sauberes Tuch zum Schlafen bekam, in das ich mich einhüllen konnte. Das Beste von allem war, dass 7 Frauen ihre Sünden vor Gott bekannten und ihre Schuld hinsichtlich der Dinge, die sie vor den Behörden abgestritten hatten, zugaben. Unter diesen 7 waren auch die Mörderin aus der nordwestlichen Grenzprovinz sowie 2 Taschendiebinnen. Sie versprachen hoch und heilig, dass sie nie wieder im Leben eine kriminelle Handlung begehen wollten. »Dafür musstest du also ins Gefängnis kommen«, sprach ich mir selber immer wieder Mut zu, während sich ein Tag nach dem anderen endlos hinzog, einen ganzen Monat lang. 3 der Frauen wurden zur Verhandlung abgeführt und verließen die Zelle unter Tränen, weil sie von mir fort mussten. Dann, eines Tages, wurde auch ich aufgerufen. Die Gefängnistür öffnete sich und ich wurde ins Wohnzimmer des Direktors geführt, wo ich eine zutiefst erschrockene Anis vorfand, so wie die Bekannte, der ich vertraut hatte. Letztere versuchte, so unbeteiligt wie nur möglich auszusehen. Anis kam auf mich zugestürzt und schlang ihre Arme um meinen Hals, so schmutzig wie ich war. Dann wandte sie sich zu der Bekannten um und nahm sie ins Kreuzverhör. »Was hat meine Schwester getan, dass man sie ins Gefängnis gesperrt hat? Hat sie jemanden umgebracht?« »Ihre Schwester ist Christ geworden. Sie hat den Islam abgesagt.« Aus ihrem Tonfall war zu entnehmen, dass das für sie ein schlimmeres Verbrechen war, als wenn ich einen Mord begangen hätte. »Das ist ihre eigene, höchstpersönliche Glaubensüberzeugung. Sie hat die Wahrheit gefunden und fürchtet sich nicht, dieses öffentlich zu bezeugen. Sie können doch deswegen keinen Menschen ins Gefängnis bringen, es sei denn, es gibt keine Gesetze mehr in Pakistan.« Darauf wusste unsere Bekannte nichts mehr zu sagen. Sie zuckte die Schultern. »Nun gut, wenn Sie sie mit nach Hause nehmen wollen, es steht Ihnen frei.« Anis wandte sich mir zu. »Gulshan, du musst mit mir nach Hause kommen.« Von diesem Vorschlag war ich nicht gerade begeistert. »Warum soll ich mit zu dir gehen?«, fragte ich. »Hier im Gefängnis ist es besser als bei dir zu Hause.« »Warum sagst du so etwas?«, wollte Anis wissen. Sie sah gekränkt aus. »Weil dein Mann Jesus verspottet und das Kreuz schmäht. Ich will das nicht wieder anhören müssen. Hier im Gefängnis haben die Frauen auf mich gehört und ihre Sünden Jesus bekannt. Hier kann ich wenigstens etwas Nützliches tun.« Meine Schwester umarmte mich mit Tränen in den Augen. »Wie hast du Jesus doch so lieb«, sagte sie. »Ich würde mein Leben für Jesus geben«, erwiderte ich wahrheitsgemäß. Alles, was bisher geschehen war, hatte nur dazu gedient, meinen Glauben an Christus zu stärken. Ich hatte durch viele dunkle Tunnel der Verzweiflung gehen müssen, aber in der Dunkelheit hatte ich jedes Mal ein Licht gesehen. Anis erwiderte, ich habe Jesus auch lieb, ich möchte mehr von ihm lernen und du sollst mir dabei helfen. Dann berichtete sie mir, was in der Zwischenzeit geschehen war. Am gleichen Tag, als ihr Mann mich aus dem Haus gewiesen hatte, war er in einen Verkehrsunfall verwickelt worden und hatte einen Monat im Krankenhaus zubringen müssen. Darum hatte Anis auch nicht früher ausfindig machen können, wo ich verblieben war, da sie natürlich zunächst ihrem Mann gegenüber Verpflichtungen hatte. Sie fuhr fort, »Er wird dir jetzt bestimmt nichts mehr tun. Ich habe seine Erlaubnis, dich mit nach Hause zu bringen.« Wie schnell können sich Dinge ändern? Gerade noch hatte ich mit den schlechtesten Frauen der menschlichen Gesellschaft zusammen in einer Gefängniszelle gesessen und sogar Freude an der Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Nur eine Stunde später lag ich bei meiner Schwester in ihrem wunderschönen Haus in Rawalpindi in der Badewanne und ließ den gesamten Schmutz des vergangenen Monats von meinem Körper abweichen. Dienerinnen standen mir zur Verfügung, die nur darauf warteten, mir jeden Wunsch zu erfüllen. Ich fragte mich nur, wie lange es dieses Mal dauern würde, bevor ich wieder weiterziehen musste, weil ich es einfach nicht fertig brachte, hinsichtlich meines Glaubens an Christus zu schweigen. Ein neues Kapitel beginnt mit der Überschrift »Der Versucher«. Rückblickend kann ich wohl sagen, dass die Zeit, die ich bei meiner Schwester und meinem Schwager in Rawalpindi verbrachte, zu den glücklichsten meines Lebens gehört, seitdem ich Christ geworden bin. Anis wusste nicht, was sie mir alles Gutes tun sollte, und auch ihr Mann war freundlich zu mir, wenn auch auf etwas gedämpftere Art und Weise. Ich war wieder Teil meiner Familie und wurde mit Liebe und Rücksichtnahme behandelt. Zum Haushalt gehörten verschiedene Dienstboten, 2 oder 3 Dienstmädchen, ein Verwalter, ein Koch und ein Fahrer. Der Sohn des Kochs arbeitete im Garten. Ich brauchte nicht mehr selber Wäsche auszubessern oder Tische zu scheuern. Mein Dienst bestand jetzt vielmehr darin, meine beiden kleinen Nichten zu unterhalten, und ich tat es auf die gleiche Art und Weise, wie Anis sich früher mit mir beschäftigt hatte, indem ich ihnen Geschichten erzählte. Es machte mir viel Freude. Gleichzeitig stellte ich fest, dass ich die Dienstmädchen mit Sympathie und Mitgefühl ihre vielen Haushaltspflichten erfüllen sah. Was gab es da nicht alles zu tun? Abwaschen, Fußböden reinigen, Wäsche waschen, schrubben, putzen, sauber machen, bohnen, staubwischen, Tische decken und abräumen, ordnen, aufräumen. Ich konnte jetzt sogar mit einem Lächeln Danke sagen für die Dienste, die sie mir erwiesen. Das kostete nichts und machte doch die Mädchen glücklich. Wir schlossen uns sehr eng aneinander an, meine Schwester und ich, die wir jetzt ja auch Schwestern in Christus waren. 2 bis 3 Stunden am Tag verbrachten wir damit, gemeinsam die Bibel zu studieren. Einen grundsätzlichen Tatbestand erfasste Anis sehr schnell. Man konnte sich mit der Bibel auf eine Art und Weise vertraut machen, wie es bei dem Koran niemals möglich gewesen war. Dadurch, dass wir sie in unserer Muttersprache lesen konnten, war alles Mysteriöse wie weggewischt. Man konnte sie wie ein ganz normales Buch lesen und von einem anderen Gesichtspunkt aus einige der Geschichten betrachten, die zur muslimischen und auch zur jüdischen Überlieferung gehörten. Dabei merkte man jedoch sofort, dass es hier um viel mehr ging, um die unmissverständliche Autorität der Wahrheit des Wortes Gottes. Anis meinte, was sind das für wunderbare Worte? Sie geben einem wirklich Trost. Dabei dachte sie an ihr Baby, das sie verloren hatte. Das ist wahr, erwiderte ich. Es sind Worte, die direkt von unserem Vater im Himmel kommen. Wie immer man sich fühlt, ob man traurig oder froh ist, man findet seine Situation in den Worten der Heiligen Schrift wieder. Das Wichtigste von allem aber ist, dass man um die Vergebung seiner Sünden weiß und Tag für Tag mit Jesus geht. Anis sagte, ich spüre, dass er hier bei uns ist, während wir über ihn sprechen. Daraufhin zeigte ich ihr den Vers, Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18,20. Wenn wir beten, hört er zu. Wir haben den göttlichen Lehrer bei uns. Wir verstehen die Bibel, weil sein Heiliger Geist uns anleitet. Blanchard war von dem neuen Interessengebiet seiner Frau nicht gerade begeistert. Du brauchst nicht jedem zu erzählen, dass Christus dich von den Toten auferweckt hat. Behalte es für dich, forderte er sie auf. Ich glaube aber nicht, dass sie in dieser Sache auf ihn hörte. Um ihretwillen gab ich mir Mühe, nicht überall zu erzählen, dass ich Christ geworden war. Wenn man mich allerdings direkt fragte, berichtete ich gewöhnlich von der Vision, die ich gehabt hatte, und von meiner Heilung. Dann waren die Frager meistens ruhig. Anis und ihr Mann hatten sehr viele Verwandte und Freunde und jeden Tag stellten sich irgendwelche Besucher in ihrem schönen Haus ein. Ganz gleich, wie es in anderen Teilen der muslimischen Welt aussehen mochte, die Sitte verlangte es, dass in einem streng schiitischen Haushalt wie dem ihren die grundsätzliche Trennung der Geschlechter beibehalten wurden. Männliche und weibliche Besucher, auch wenn sie zusammenkamen, saßen stets in getrennten Gruppen auf der Veranda oder hielten sich in verschiedenen Salons auf. Es gab Zeiten, in denen ich als Christ ungeduldig wurde über diese Zerteilung der Menschheit. Ich wusste ja, dass in einer Gesellschaft, die sich von Jesus Christus zusammengeführt wusste, das Leben sehr gut ohne eine solche Trennung verlaufen konnte. Doch in Pakistan, einem Land, das auf die Ideale des Islams gegründet war, ließ sich jede Seite des gesellschaftlichen Lebens an den Lehren des Korans und deren Auslegung gemäß den überlieferten Schriften messen. Die Spannungen, die dieser Zustand innerhalb des Großstadtlebens mit seiner größeren Kultiviertheit hervorrief, standen mir weitaus deutlicher vor Augen, als das in Jiang der Fall gewesen war. Meine Heimatstadt hatte einen ländlichen Charakter getragen und war in dieser Beziehung etwas rückständig gewesen. Ein Teil von mir verurteilte die alten Bräuche und Vorurteile, der andere Teil dagegen fand immer noch Gefallen an dem entspannenden Genuss weiblicher Gesellschaft und weiblichen Geplauders, ungestört von der Anwesenheit irgendwelcher Männer. Wie beruhigend war es doch, alle die kleinen, nichtssagenden Dinge zu erfahren, wer wen heiraten würde, wessen Kinder krank oder gesund waren, was sie in der Schule lernten und welchen Beruf sie einmal ergreifen würden. Auch die Mädchen erhielten heutzutage eine gute Schulbildung und manche gingen anschließend sogar zur Universität. Doch wenn es dann darum ging, den passenden Beruf für sie zu finden, war das nicht immer leicht und oft auch gar nicht erwünscht. Eine Tochter konnte wohl Frauenärztin, Lehrerin an einer Mädchenschule oder Krankenschwester werden. Schwieriger wurde es, wenn sie eine Stelle antreten sollte, wo sie vielleicht mit Männern zusammenarbeiten musste, wie beispielsweise in einem Büro. Doch wurde es auch immer problematischer, die Mädchen nach ihrer Ausbildung zu Hause zu behalten, bis sie verheiratet werden konnte, da so viele junge Männer den Gedanken an eine Hochzeit aufschoben, solange sie im Ausland studierten oder sich in der Ausbildung befanden. Überall war der Widerspruch zwischen dem religiösen Ideal und der tatsächlichen Situation präsent. Natürlich wurde heutzutage jede Familie mit diesen Problemen konfrontiert. Man machte verderbliche Einflüsse aus dem Westen für den Niedergang der Normen und Werte verantwortlich und wandte sich dann aufatmend wieder erfreulicheren Betrachtungen zu, indem man vom Baum der Träume die besten und schönsten Zukunftsaussichten für die eigenen Söhne und Töchter pflückte. Ich hörte den Gesprächen der Frauen zu und es war mir viel mehr als früher bewusst, dass diese Träume nichts weiter waren als zerbrechliche Blütenknospen, die beim ersten rauen Wind weggeblasen werden konnten. Die Spannungen würden nicht von selbst verschwinden. Allerdings ahnte damals keiner von uns etwas davon, dass das Jonglieren zwischen der Logik des Lebens und der Logik der Religion sich auf höherer Ebene wiederholen und schlussendlich zu einer Explosion führen würde. Thank you. Anis kleidete meine Gedanken in ihre eigenen Worte. Sie machen sich Sorgen um die Kinder, aber wo führt ihr eigenes Leben hin? Die Sinnlosigkeit eines Lebens voller Religion, aber ohne Christus, überwältigte sie manchmal geradezu. Meine Erfahrungen als vormaliger Muslim und jetziger Christ zeigten mir, wie stark und sicher das Fundament war, das nun mein Leben trug. Für mich hing das Glücklichsein nicht mehr davon ab, dass meine persönlichen Wünsche erfüllt wurden, sondern dass ich mich im Willen Gottes wusste. So gab ich mich auch nicht einen Moment der Illusion hin, die gegenwärtige friedliche Übergangszeit werde für immer andauern. Und ich sollte Recht behalten. Im November erfuhr ich, dass mein Schwager im Interesse seines Busunternehmens für einige Zeit von Rawalpindi nach Lahore ziehen werde. »Wir müssen alle mit«, sagte Anis, »und zwar sollen wir bei Alim Shah wohnen.« Ich war sehr bestürzt über diese Nachricht. »Oh, das tut mir leid, aber ich kann nicht mit euch nach Lahore gehen. Unser Bruder Alim Shah hat mir klipp und klar gesagt, dass seine Tür für mich verschlossen ist, weil ich Christ geworden bin.« Anis verzog das Gesicht wie ein kleines Kind, das anfangen will zu weinen. »Ich brauche aber deine Gebete und deine Unterstützung so nötig. Wenn Alim Shah dich nicht aufnimmt, miete ich mir selber einen Bungalow und ziehe mit dir dort ein.« »Und was würde dein Mann dazu sagen? Ich glaube, er würde sich scheiden lassen.« Ich nahm Anis tröstend in die Arme und versprach ihr, mit ihnen zu fahren. Wir mussten einfach abwarten, wie mein Bruder auf mein Erscheinen reagieren würde. Am 28. November um 4 Uhr nachmittags fuhren wir im Wagen meines Schwagers los und das Gepäck kam per Bahn nach. »Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du bist mir in meinem Haus herzlich willkommen.« Es war mein Bruder Alim Shah, der so sprach. Ich wollte meinen Ohren nicht trauen. Es war so, als ob die harte Auseinandersetzung am Telefon niemals stattgefunden hätte. Anis und ihre Familie zogen vorübergehend bei Alim Shah ein, bis sie ein Haus finden würden. Ich erhielt ein schönes Zimmer und auch eine Dienerin stand mir zur Verfügung. Völlig unerwartet sagte mein Bruder, »Ich weiß, dass du hier Freunde besitzt. Ich habe meinen Fahrer angewiesen, dich überall hinzubringen, wo du hin möchtest.« Ich bedankte mich herzlich, konnte aber ein Gefühl innerer Unruhe nicht loswerden. Es war zu schön, um wahr zu sein. Als der Sonntag kam, bat ich den Pfarrer, mich zur Methodistenkirche in der Warris Road zu bringen. Der Pastor schüttelte mir am Eingang freundlich die Hand. Auch die Gemeindeglieder begrüßten mich herzlich, aber keiner fragte, »Wie geht es dir? Wo bist du gewesen? Brauchst du irgendetwas?« So sprach ich mit keinem über meine Nöte, sondern vertraute sie wie immer Gott an, der alleine in der Lage war, sie zu lösen. Es war einige Monate später. An einem schönen Maiabend saß ich betend in meinem Zimmer und hatte die Bibel offen auf dem Schoß liegen. Plötzlich hörte ich knarrende Fußtritte und öffnete die Augen. Alim Shah saß mir gegenüber und beobachtete mich mit lächelndem Gesicht. Ich fühlte eine nervöse Spannung und musste unwillkürlich an einen Tiger denken. »Ich hoffe, es gefällt dir hier in meinem Haus«, begann er in überaus freundlichem Ton. »Ich hoffe, du verstehst dich mit meiner Frau und kommst gut mit den Kindern aus. Ich hoffe auch, dass die Dienstboten dir keinen Grund zur Klage geben. Ich fühle mich hier ausgesprochen wohl. Es war mir ernst mit dem, was ich sagte.« »Wir haben dich sehr lieb und möchten, dass du immer bei uns bleibst. Ich habe bereits geplant, dir ein Haus in Gulberg bauen zu lassen.« Gulberg war ein hübscher, moderner Vorort, etwa 8 bis 10 Kilometer entfernt, in dem die besseren Leute wohnten. Alim Shah fuhr fort. »Außerdem hätte ich gern, dass du mit mir in Urlaub fährst. Nächsten Monat will ich einige wichtige Plätze des Islams besuchen. Mekka, Medina und so weiter. Möchtest du nicht mitkommen?« Er sprach wie der Versucher selber. Ich wurde unwillkürlich an den Vers erinnert. »Dies alles will ich dir geben, wenn...« Matthäus 4, 8 bis 9. »Ich habe nichts dagegen, mit dir zu fahren«, gab ich zurück. »Aber das wird nichts an meinem Glauben ändern.« Als hätte er nichts gehört, nahm mein Bruder die Bibel von meinem Schoß und sah nachdenklich auf die aufgeschlagenen Seiten nieder. »Alles, was ich von dir haben möchte, für die vielen wunderbaren Dinge, die ich dir geben werde, ist dieses Buch. Gib mir deine Bibel und ich bringe sie zurück in den Bibelladen, damit du nicht mehr darin lesen kannst. Und hör auf, in die Kirche zu gehen, dann gebe ich dir alles, was du haben willst. Ich sagte laut, Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Die Bibel ist Gottes Wort und sie zeigt mir den Unterschied zwischen richtig und falsch. Ich gebe sie dir nicht, sie ist Teil meines Lebens. Ich sah, dass er ärgerlich wurde. Rasch fuhr ich fort. Ich kann auch nicht aufhören, zur Kirche zu gehen, denn sie ist Gottes Haus. Die Braut macht sich bereit, weil der Bräutigam bald kommen wird. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10, 33. Bei diesen Worten sprang Alim Schah auf und warf mit der Bibel nach mir. Vor Sonnenaufgang verlässt du mein Haus, schrie er. Ich will dich nie wiedersehen. Der Köder war ausgelegt worden, die Fahle war zugeschnappt, aber leer geblieben. Das Opfer war entkommen. Den ganzen Abend über bekam ich niemanden mehr zu Gesicht. Schweren Herzens legte ich mich schlafen. Am nächsten Morgen herrschte dicke Luft. Meine Schwägerin sprach kein einziges Wort mit mir. Mein Bruder ließ sich überhaupt nicht blicken. Auch von Anis und ihrem Mann sah und hörte ich nichts. Die Dienstmädchen stellten wortlos das Frühstück auf den Tisch und verschwanden wieder. Traurigen Herzens packte ich 4 oder 5 Kleider, die Anis mir genäht hatte, in meinen Koffer. Die kostbaren Sachen, die ich von Alim Schah erhalten hatte, ließ ich hängen, weil er gedroht hatte, nimm ja nichts aus meinem Haus mit. Mein Koffer stand im Flur und ich wollte ihn gerade holen, als ich Safdar Schah auf mich zukommen sah. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, seit ich aus Jiang fortgegangen war, aber die fröhlichen Begrüßungsworte blieben mir im Hals stecken, als ich seine eisige Miene gewahrte und bemerkte, was er in der Hand trug. Es war ein Gewehr. Er packte mich beim Handgelenk und zog mich die Treppe hinunter in den Keller. »Setz dich dorthin und beweg dich nicht«, befahl er. Ich gehorchte. Safdar Schah schreckte, wenn er in Wut geriet, auch vor Grausamkeiten nicht zurück. Er ging fort, um Alim Schah zu holen. Im Haus herrschte tödliches Schweigen. Jeder schien von Furcht erfasst zu sein. Meine Brüder kamen zusammen nach unten mit harten, versteinerten Gesichtern. Mein Herz klopfte zum Zerspringen und meine Knie schlotterten. Trotzdem versuchte ich, auf einem Sofa sitzend, ruhig zu erscheinen. Meine Brüder saßen mir gegenüber, nur ein Tisch trennte uns voneinander. Ich versuchte, in ihre hasserfüllten Augen zu schauen, aber sie sahen in sich hinein, als bemerkten sie meine Blicke überhaupt nicht. Safdar Schah reichte seinem Bruder Alim Schah das Gewehr. »Mach diesem Fluch der Familie ein Ende«, knirschte er. Alim Schah ergriff die Doppelflinte und richtete sie ganz langsam auf meinen Kopf. Mit stiller Verzweiflung sagte er, »Warum willst du sterben?« Du brauchst nur zu sagen, dass du Jesus nicht mehr als Sohn Gottes anerkennst und dass du aufhören willst, in die Kirche zu gehen. Dann werde ich nicht schießen und du hast dein Leben gerettet. Sein Gesicht sah im Schein der Neonbeleuchtung verstört und aschfahl aus. Ich bemerkte den furchtbaren Zwiespalt, in dem er sich befand. Seine Liebe zu mir, seiner Schwester, kämpfte mit der Liebe zu all dem, was mein Vater ihm gelehrt hatte. Auch für mich war es ein schrecklicher Augenblick. Ich war, wie alle Mohammedaner-Mädchen, so erzogen worden, dass ich meinen Brüdern stets mit der größten Hochachtung begegnete. Nie hatte ich mich ihnen widersetzt, bis Jesus in mein Leben gekommen war. Auch wäre es mir nie eingefallen, ihnen freche Antworten zu geben, denn ich wusste, dass ich mich auf ihre Liebe und Achtung verlassen und auch mit ihrem Schutz rechnen konnte, wenn das nötig war. Mein Vater hatte ihnen zudem die feierliche Verpflichtung abgenommen, für mich zu sorgen, aber er hatte gewiss nie an eine solch kritische Situation gedacht, wie sie jetzt entstanden war. Sie waren hin und her gerissen zwischen Liebe und Pflichterfüllung. Trotzdem gab es für mich kein Zurück, jetzt nicht mehr. Kannst du dafür garantieren, dass ich nicht sterbe, wenn du nicht auf mich schießt? Im Koran steht doch, dass jeder Mensch, der geboren wird, sterben muss. Deshalb schieß ruhig. Ich habe nichts dagegen, im Namen Christi zu sterben. In meiner Bibel steht geschrieben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11,25. Das Gewehr in der Hand meines Bruders fing an zu zittern. Schließlich ließ er es sinken. In die entstandene Stille hinein sprach Safdar Shah, wir wollen diese Christin lieber nicht töten und dann noch die Schuld dafür zugeschoben bekommen. Sie ist sowieso bereits ein Fluch für uns. Wirf sie hinaus. Sie stießen mich vor sich her die Treppe hinauf. Ich ergriff meinen Koffer, der im Flur stand, und ging zur Tür hinaus. Müde drehten sich meine Brüder um und gingen zurück ins Innere des Hauses. Keiner Waffe, die wider dich gebildet wird, soll es gelingen. Ich wusste zwar, wo ich diesen Vers gelesen hatte, aber ich ahnte nicht, dass er so genau auf mein Leben zutreffen würde. Die Kerze, so heißt das nächste Kapitel. Wohin soll ich gehen, Vater? Ich stand allein und verlassen an der Samanabad Road, bemüht, die Tränen zurückzuhalten. Der Schmerz und die seelische Erschütterung über das, was ich soeben erlebt hatte, gingen tief. Ich schaute die Straße auf und ab, ob Gott mir nicht einen Fingerzeig geben würde, was ich als nächstes tun solle. Aber die Asphaltstraße war ohne Verkehr und die staatlichen Bungalows zu beiden Seiten schliefen in der blassen Morgensonne noch hinter hohen Mauern, die nichts von dem Leben des Wohlstandes, die sich in ihrem Innern abspielte, nach draußen dringen ließen. Beinahe ohne zu überlegen, wandte ich mich nach rechts und ging den gepflasterten Fußweg entlang auf die Busstation zu, die einen guten Kilometer entfernt lag. Als ich sie erreicht hatte, stand mein Entschluss fest. John und Bimla Emanuel würden mich aufnehmen. John Emanuel, ein bei der Stadt angestellter Gärtner, wohnte in der Medina-Siedlung zusammen mit seiner Frau und 4 von 5 Kindern. Die Familie gehörte zur Gemeinde in der Juarez Road. Sie hatten mich ein- oder zweimal zu sich eingeladen und ich hatte mich in ihrem Heim sehr wohl gefühlt, wo wir uns frei über den Herrn und seine heilende und rettende Kraft unterhalten konnten. Du kannst jederzeit zu uns kommen, hatten sie mir versichert. Unser Haus steht dir immer offen. Bei der Busstation gab es verschiedene Transportmittel zur Auswahl. Ich nahm eine Rikscha nach Mutsang Chungi, wo ich in einen Minibus stieg, der zufällig nach Gurmanagat fuhr. Von hier aus war es nur noch ein kurzer Fußweg über die Bahngleise zur Medina-Siedlung. An dieser Stelle höre ich heute mit dem Lesen auf. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Woche und sage bis dahin gute Nacht und auf Wiederhören.